Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Beetle TV einfach anders. Wir haben den 8. April 2026. Es ist 18.31 Uhr und ich freue mich heute ein kurzes Interview mit Marcel Bartz zu machen. Er war schon mal bei mir. Enquete-Kommission im Landtag Brandenburg. Brandenburg ist ja ein Vorzeigemodell, muss man mittlerweile sagen. Die machen das sehr gut. Und ja, es geht natürlich auch um die große Frage, sind Sekundärquellen wirklich das, was man braucht oder eben nicht? Aber das werden wir mit ihm jetzt gleich besprechen. Und ich freue ihn zu begrüßen und sage, hallo lieber Marcel.
Hey, hallo Roger. Schön, dabei zu sein.
Ja, wir haben spontan entschlossen, dass wir dann gleich auch deinen Vortrag laufen lassen, dass wir das nochmal durchgehen und dann auch zusammen das anschauen und das vielleicht ein bisschen kommentieren. Brandenburg, kann man sagen, ist wirklich, wie ich glaube ich erwähnt habe, ein bisschen Vorzeigemodell. Das hat auch schon Tom Lausen gesagt. Siehst du das auch so?
Ja, ich nehme mir ja die Zeit und setze mich da rein. In Brandenburg war ich bisher immer Gast. Diesmal durfte ich auch selber mal was sagen, aber ich sitze ja auch mit Tom Lausen zusammen in Thüringen in der Kommission als Mitglied. Und da habe ich den direkten Vergleich. Ich habe auch Sachsen mir angeguckt und so. Nirgendwo läuft es so gut wie in Brandenburg. Da darf man ausreden und da dürfen auch kontroverse Meinungen geäußert werden und stehen bleiben. Das ist wirklich
Das
toll.
Das hört man gerne. Was ich jetzt vergessen habe, aber das ist, weil ich die meisten Leute nicht schon kennen, magst du zwei, drei Worte über dich sagen? Wer bist denn du?
Ja, Marcel Bartz, Erbsenzähler, hat man mich genannt. Ja, ich bin 51 Jahre alt und ich bin eigentlich Offizier der Bundeswehr gewesen. Wirtschaftsinformatiker habe ich gelernt und mein Job war es, mit Zahlen zu arbeiten. Ja, also Daten und Fakten, das ist mein Zuhause. Und das mache ich eben auch in der Corona-Zeit habe ich das gemacht. Ja, und da sind mir halt Probleme aufgefallen und die habe ich dann öffentlich gemacht. Und seitdem muss ich mich ab und zu mal melden. Mir ist heute eingefallen, ich habe mich jetzt erst das dritte Mal gemeldet. Ja, also ich melde mich eigentlich nur dann, wenn da was ist, was wichtig ist, was ich nicht für mich behalten kann, was vom Schreibtisch runter muss. Und das ist jetzt das dritte Mal so und das muss jetzt in die Welt. Deshalb freue ich mich, dass du mir hier die Gelegenheit gibst.
Ein guter Plan, finde ich sehr gut. Du hast gesagt, du arbeitest bei der Bundeswehr. Ist das immer noch so oder war das mal?
Nein, nein, ich war Offizier der Bundeswehr ab 1900. Warte, 93 war ich bei der Bundeswehr 10 Jahre lang, aber das ist lange her.
Das ist schon lange her, ja, absolut. Ja, ich würde sagen, legen wir los mit dem Vortrag in Brandenburg. Jetzt mache ich da mal dich ein bisschen kleiner, dass wir das andere dann sehen können. So, da kommt die Anhörung.
Das wird natürlich auch. Ja, guck mal, im Hintergrund siehst du gerade Julia Neigel vorbeilaufen. Die war nämlich auch in derselben Anhörung.
Okay, spannend. Also würde ich sagen, wir haben ausgemacht, dass du dich meldest oder wenn ich Fragen habe, würde ich stoppen. Wir schauen jetzt mal den Vortrag an und würde sagen, Film ab.
Großartig zu beobachten als Bürger und es ist wirklich einmalig in Deutschland, das kann ich Ihnen versichern, weil ich bin jemand, der sich die ganzen Sitzungen anguckt und ich sitze selber auch in Thüringen in der Kommission als Mitglied. Ich möchte meine Redezeit nutzen, um einen methodischen Vorschlag vielleicht zu machen und um vielleicht die Kommissionsarbeit, die hier schon so gut ist, noch ein Stückchen besser zu machen. Aber kurz zu meiner Person. Also mein Name ist Marcel Bartz, ich bin 51 Jahre alt, ich komme aus Jüterbock, ich bin also Brandenburger und meine Expertise ist also Zahlenmensch, Wirtschaftsinformatiker, ich war auch Offizier der Bundeswehr. Und das Wichtigste aber, ich bin ein Datenanalyst, das war mein Beruf, also ich kenne mich ein bisschen mit den Fallstricken mit Daten aus. Ich nehme Sie jetzt mal mit in die Welt der Daten.
So, kommt schon erste Bemerkung.
Ich würde mal noch ein bisschen was vorweg sagen, wie das da so läuft. Ja,
ja genau.
Also man wird eingeladen von der Kommission zu einem Untersuchungsgegenstand, der in der Sitzung besprochen wird, was zu sagen. Ja, ja, das war in dem Fall sozusagen der erste Lockdown. Was kann ich als Datenanalyst zum ersten Lockdown sagen? Und da hat man eben nicht beliebig viel Zeit. In der Bundesenquete, du kennst das ja, gibt es nur 5 Minuten, ja, für Fragen und Antworten. Hier im Land Brandenburg hat man 10 Minuten als anzuhörender Zeit zu reden. Das heißt, ich habe mir die 10 Minuten genau so zurechtgelegt, dass es eine Punktlandung wird. Vor allem ist da auch eine große Uhr, die rückwärts läuft, ja, von 10 Minuten, dann weiß man, wie viele Sekunden man noch hat. Und wenn die durch sind, die 10 Minuten, dann wird man da auch freundlich, aber doch gebeten, zum Ende zu kommen. Aber ich habe da fast eine Punktlandung geschafft.
Das ist schon mal sehr gut. 10 Minuten ist schon mal eine Hausnummer. Das haben nicht viele.
Ja, da muss man rennen.
So, jetzt muss ich das mal.
Ja, vielen Dank, Frau Schönbrunn. Ich möchte zunächst mal mit einem
So,
Lob
jetzt habe ich
beginnen für
das
diese Kommission
schon
hier. Das
runtergelassen.
ist
Fängt bei vorne an.
großartig zu beobachten als Bürger und das ist wirklich einmalig in
So.
Deutschland. Das kann ich.
Ich habe das jetzt runtergeladen. Bist du noch da?
Ja.
Du bist eingefroren.
Ihnen versichern, weil ich bin jemand, der sich die ganzen Sitzungen anguckt. Und ich sitze selber auch in Thüringen in der Kommission als Mitglied.
Kannst du mal schauen, ob du Kamera ein- und ausmachst, weil du bist eingefroren.
Was kann man machen? Also, ich
Kamera ein-
sehe
und aus.
mich. Was, wo
Jetzt
kann
ist
ich?
gut, jetzt
Ah,
ist
jetzt bin
gut.
ich wieder
Ja,
da. Vielleicht muss ich auch
möchte
die
meine
Maus
Rede
bewegen, weiß nicht.
Nein, alles gut.
Zeit nutzen, um einen methodischen Vorschlag vielleicht zu machen und um vielleicht die Kommissionsarbeit, die hier schon so gut ist, noch ein Stückchen besser zu machen. Aber kurz zu meiner Person. Also mein Name ist Marcel Barz, ich bin 51 Jahre alt, ich komme aus Jüterbock, ich bin also Brandenburger und meine Expertise ist also Zahlenmensch, Wirtschaftsinformatiker, ich war auch Offizier der Bundeswehr. Und das Wichtigste aber, ich bin ein Datenanalyst, das war mein Beruf, also ich kenne mich ein bisschen mit den Fallstricken mit Daten aus. Ich nehme Sie jetzt mal mit in die Welt der Daten. Also hier habe ich meine Liste gemacht, was alles an Corona-Aufarbeitung schon stattgefunden hat bis zum heutigen Tage.
Das übrigens habe ich eine Frage an dich. Könntest du mir das eventuell zukommen lassen? Weil man sollte eigentlich diese Informationen sammeln, da wo es Videos gibt und so weiter. Da habe ich eine Telegram-Gruppe gemacht, dass ich die Videos sammle. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen, dass man das eventuell noch ein bisschen ergänzt. Da hast du
Na
ja
klar,
einen guten
schicke ich dir
Überblick.
sofort rüber.
Sehr cool. Also da ist schon einiges los. 111 Sitzungen. Wow.
Ich war selbst ein bisschen überrascht, ne? Da ist eine ganze Menge schon gelaufen. Man bekommt das gar nicht so mit. Überleg
Hast du
mal,
die
was das
Protokolle
an.
alle mal runtergeladen? Weil das wäre aber noch wichtig, oder?
Also nicht alle von denen sind ja öffentlich, aber von eine Menge waren doch öffentlich und da gibt's Wortprotokolle, ja, da gibt's alles mögliche Präsentationen und so weiter.
Ja.
Wenn man das ausdruckt, stapelt, das ist ein Meter Papier, würde ich sagen, mittlerweile schon.
Da kommt was zusammen. Aber klar, das sollte man
Allerdings.
wirklich tun, weil dass man vielleicht auch die verschiedenen Bundesländer eventuell auch mit KI mal vergleichen könnte, was da Brisantes rauskommen könnte. Weil die
Ja.
Datenglut kann man ja als Einzelne gar nicht mehr schaffen.
So sieht's aus.
Ja.
Aber KI ist ja unser freundlicher Helfer.
Es gibt, muss man auch fairerweise sagen, viele sagen, KI ist voll scheiße, aber es gibt Momente, bin ich wirklich froh, dass es die gibt.
Ganz genau. Solange Wortprotokolle auch in Thüringen, das willst du nicht per Hand machen. Da kannst du sagen, such mir mal alle O-Töne von Professor X raus und dann
Ja.
macht die das in Sekunden. Und dann kann man ja immer noch stichprobenartig prüfen. Ne?
Absolut,
Das
mache ich
ist,
auch so.
ich habe ein Team von Sekretärinnen mit der KI neben mir.
Also wir sind hier oben in der ersten Zeile in Brandenburg, 10. Sitzung. Und das machen ja mehrere Bundesländer. Und Brandenburg ist natürlich wieder Vorreiter mit schon 2 Untersuchungsausschüssen. Aber es waren schon insgesamt über 100 Sitzungen. Also jede Menge Material. Und wie gesagt, ich sammle das alles und lasse Transkripte erstellen und gucke mir das an. Und Brandenburg vorbildlich, diese ganzen Wortprotokolle mit allen Anlagen, so muss es sein. Thüringen, kann ich Ihnen sagen, ist eine Katastrophe, da passiert gar nichts. Aber was mir auffällt und was jedem auffällt, der sich das
Du hast gerade Werbung gemacht für Thüringen, ne?
anschaut,
Ja, also Tom hat es ja erzählt, ne? Das ist wirklich schwer da zu ertragen.
das Spektrum an Weltsichten ist so unterschiedlich oder so riesig groß, ja, von denen, die sagen, wir sind doch super durch die Pandemie gekommen, bis zu denen, die sagen, das war doch nur Fake, wir wurden reingelegt, da sollten nur Impfstoffe verkauft werden, ja, und alles dazwischen. Und diese Stimmen, also dieses breite Spektrum wird nicht schmaler, ja. Diese Stimmen waren am Anfang der Pandemie schon da und die sind heute noch da, weil jede Seite belegt ihre Sicht mit Quellen, mit Experten, mit Studien, mit Zahlen und so weiter. Und das ist ein Problem, was ich von den Studenten her kenne, wenn sie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben sollen. Dann haben sie 100, also haben sie Literaturrecherche gemacht, 100 Bücher da, 100 Autoren, und dann kommen sie zu mir und sagen, wie soll ich mich jetzt da zurechtfinden? Und dann sage ich denen nicht, nimm die Autoren, die das schönste Cover haben oder die am dichtesten an deiner eigenen Meinung dran sind oder nimm die, wo die meisten dieser Meinung sind, sondern ich sage denen, also drei Ratschläge und die möchte ich auch der Kommission geben, Primärquellen, 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 das ist das Entscheidende. Und das ist eigentlich auch jedem klar, der mal wissenschaftlich gearbeitet hat. Ja, Primärquellen sind immer wichtiger als Sekundärquellen. Ich habe mal so ein größer Als-Zeichen dazwischen gemacht. Und wenn man das mal jetzt für die Kommissionsarbeit hier und für den heutigen Untersuchungsgegenstand mal brainstormen, was das ist, ne, dann ist zum Beispiel die Rolltreppen, die desinfiziert werden, ja, das ist Sekundärquelle. Die Bilder aus Bergamo, Sekundärquelle. Ein Faktenchecker, Sekundärquelle. Ein Artikel in der Zeit und so weiter. Ja, auch eine Pressemitteilung würde ich alles als Sekundärquelle einordnen. Aber was sind Primärquellen? Das ist die Verordnung, die wir hier hatten im Land Brandenburg. Und die Verordnung hat Frau Nonnemacher ja nicht einfach so aus dem Drucker kommen lassen, sondern da gab es ja einen Prozess davor. Das hat mit der MPK zu tun, das hat mit dem, was das RKI gesagt hat, zu tun. Das sind natürlich, und mit dem Krisenstab in Brandenburg, mit den Lageberichten, das sind natürlich die Primärquellen. Also man kann im Einzelnen hier drüber streiten, ob es jetzt nicht doch sekundär oder primär ist, aber das Prinzip, glaube ich, ist jedem klar, wo hier die Unterscheidung ist. Und das ist jetzt so meine wichtigste Folie, das habe ich sie mal mit schwarzem Hintergrund gemacht und großen Buchstaben. Primärquellen sind wichtiger als Sekundärquellen, das erwarten wir von jedem Student, so arbeitet der. Und es gibt noch eine zweite Dimension, die auch wichtig ist, die man berücksichtigen muss, und zwar als Zahlenmensch. Und ich sage immer, es gibt die Betonzahlen, das sind nämlich die, die in Stein gemeißelt sind, die sich nicht so verändern lassen. Ja, bei Corona eben die Anzahl der Kranken, die Anzahl der Atemwegserkrankungen, die wir messen und die Anzahl der Toten und so weiter. Und dann gibt es eben die Gummizahlen, die man eben, die so dehnbar sind. Ja, und diese Inzidenzen und so weiter, das sind so typische Gummizahlen oder zum Beispiel die Corona-Toten. Also nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt schaffe, morgen eine Verordnung hier in Brandenburg durchzusetzen, dass eben alle auf Herpesviren getestet werden müssen und auch jedes Kita-Kind und jeder, der ins Krankenhaus kommt, dann haben wir auch eine Herpes-Inzidenz und dann haben wir auch Herpes Pflegefälle oder im Krankenhaus auf Intensivstationen mit Herpes wie im positiven Test, ja, dann haben wir Fallzahlen ohne Ende und dann haben wir sogar Herpes-Tote und dann haben wir also, ja, also man sieht, wie das eine Gummizahl ist. Da fehlt einfach der Nenner, das müsste jedem Grundschüler klar sein, dass das Gummizahlen sind. Und meine These ist jetzt, wenn wir uns hier im rechten Bereich bewegen, also mit Sekundärquellen und Gummizahlen, habe ich ja, Plus ist gleich geschrieben, dann ist eben alles möglich. Dann gibt es dieses breite Spektrum. Dann kann ich argumentieren und mit Zahlen beweisen, es gibt Millionen Corona-Tote, es gibt Millionen, die wir gerettet haben mit der Impfung, es gibt Millionen Impftote, alles ist plötzlich möglich. Ja, und wenn wir nach links rübergehen, zu den Betonzahlen und Primärquellen, deshalb nenne ich das auch den Goldstandard, dann gibt es dieses breite Spektrum nicht mehr. Dann
also diese Goldstandard ist mir einiges sympathischer, als was ich bis jetzt gekannt habe.
Ja, ich musste dem Begriff einfach nochmal eine neue Bedeutung geben. Weißt du, ich habe damals unserer Landrätin immer gesagt, hallo, Sie sprechen hier von Infizierten, obwohl die doch nur einen positiven Test haben. Und dann hat sie mir immer gesagt, der PCR, das ist der Goldstandard, was Sie hier behaupten und so. Mit dem Begriff wurde immer um sich geschmissen, ja, den kannte ich, also der wurde da als Superargument benutzt für jeden. Jetzt drehe ich es einfach um und benutze das auch als Superargument.
Fertig. Absolut. Und wenn das finde ich die Folie sehr gut zusammengefasst, weil es ist wirklich so. Das sind dann nur Annahmen und Gummizahlen und dann ist alles möglich.
Ja, und die Unterscheidung ist leicht, ne, zwischen Primär- und Sekundärquelle und zwischen Gummi- und Betonzahl. Das kann man sauber trennen und plötzlich dampft dieses weite Spektrum ein, blub, auf eine Sicht. Ja? Also das also, ist eigentlich.
Wenn ich jetzt ein bisschen provokant bin, würde ich behaupten, dass die Pandemiefreunde sich auf die Sekundärquellen konzentrieren und die eher kritischen Menschen auf die Primärquellen konzentrieren. Und da gibt es so eine Diskrepanz.
Ja, wobei ich das eben gar nicht, also mich selber positioniert habe, wie ich die Sache sehe, sondern ich habe einfach nur methodisch gefordert, dass wir ingenieursmäßig vorgehen, ja, so wie das in Deutschland mal üblich war als Land der Ingenieure, wie man das in den MINT-Fächern sozusagen lernt. Wir sind doch geprägt als Land von dieser Kultur der Fakten und der Zahlen. Also dann müssen wir auch eine Aufarbeitung nach die ingenieursmäßig machen. Und das heißt, wir können uns nicht mit Meinung über Meinung zufrieden geben. Das ist eigentlich klar, weißt du? Und das ist, wo ich vorhin sagte, ich muss mich jetzt das dritte Mal melden. Also das erste Mal war so, wo ich gesagt habe, hier haut was mit den Rohdaten nicht hin. Ja, das war sozusagen mein erstes Video, das hat über 1 Million Aufrufe gekriegt. Und das zweite war, wie gesagt, hier haut was mit dieser berechneten Übersterblichkeit nicht hin. Das muss man mal sagen. Da hatten wir, glaube ich, auch mal gesprochen. Und jetzt ist das dritte, wo ich sage, hier haut was mit der Aufarbeitung nicht hin. Wir können nicht immer nur über Sekundärquellen reden, wenn wir Aufarbeitung machen. Das ist einfach unwürdig für das Land der Ingenieure. Ja,
Absolut.
das.
Das Problem, das wir haben, liebe Marcel, ist, dass die Menschen, die jetzt da an diesem Tisch sitzen, auch mitentschieden haben, dass genau das passiert ist, was passiert ist.
Gut, aber da ist die große Zahl der Bürger, die das sieht und die versteht den Unterschied zwischen einer Aufarbeitung nach Goldstandard, also Primärquellen, ja, und Betonzahlen, und die muss dann einfach Dampf machen und fordern, dass diese Minimalanforderungen erfüllt wird bei der Aufarbeitung. Sonst können wir uns das alles auch sparen.
Ich unterschreibe das sofort, und zwar gestern. Das Problem, was ich einfach sehe, die Manipulation und Indoktrination ist so stark, dass die Menschen einfach den Politikern und dem RKI und dem Paul-Ehrlich-Institut alles glauben, was sie sagen. Und das ist unsere Aufgabe, das aufzuweichen. Und da bist du ja auch dran. Ich glaube, das wird noch ein langer Prozess werden, bis die Menschen begreifen, da ist nicht alles gut gewesen.
Ja, aber Roger, guck mal, wir bezahlen gerade Leute dafür, dass die Aufarbeitung machen in den Landtagen.
Ja.
100 Sitzungen sind schon passiert. Ich will, dass die damit beruflich betraut sind jetzt, sich die Originaldokumente angucken und nicht irgendwas nachplappern, was sie gestern im Fernsehen gesehen haben. Das geht einfach nicht. Also von denen, die das jetzt beruflich machen, erwarte ich, dass sie in die Originaldokumente reingucken. Und wenn sie das nicht machen, dann muss ich schimpfen und immer wieder das fordern. Ja?
Marcel, ich würde dich ja gerne in jeder Enquete-Kommission und Corona-Ausschuss würde ich dich gerne sehen. Das wäre mir am liebsten. Du siehst, dass es momentan nicht genau so läuft, wie du es wünschen tust, um das mal diplomatisch zu sagen.
In Brandenburg schon. Und zwar über die Fraktion hinweg, ja? Also auch der. Da hat ja jede Fraktion nur einen Sachverständigen. Der Sachverständige der CDU zum Beispiel ist der Vorgänger von Christian Drosten, ja, als Chefvirologe der Charité. Und der spricht da sehr vernünftig.
Okay.
Genauso auch der Sachverständige vom BSW, das ist Gerd Antes. Also den kann man da, die folgen da schon dem, also den Standard, den ich da verlange. Also die gucken schon in die Primärdokumente rein und das ist doch super.
Das klingt gut, das nehmen wir.
Rastet das regelrecht ein an einer Stelle, ja, weil wir da einfach den Bezug zur Wirklichkeit nicht verloren haben, den wir in der rechten Seite, wo ich auch alles beweisen kann, den wir da meiner Meinung nach verlieren. Und das möchte ich mal kurz in der Restzeit runterbrechen, wie ich das, oder vielleicht noch ein Beispiel. Wenn Sie Steuererklärung machen müssen beim Finanzamt, dann können Sie auch nicht dem Finanzamt sagen, ja, also wir sind super durchs Geschäftsjahr gekommen und wir waren auch alle sehr solidarisch und zufriedene Kunden und Beweis, hier ist unsere Broschüre und ein Flyer und noch ein Foto von den lächelnden Kunden oder so. Dann sagt das Finanzamt, nee, ich will die Zahlen haben. Und dann sagen sie, naja, wir haben, keine Ahnung, nur 10 Eingangsrechnungen gehabt und viele Ausgangsrechnungen und wir haben 3 Kaffeemaschinen und weiß nicht was. Dann sagen die, naja, sagt das Finanzamt, das ist schön, aber ich will die BWA. Also jedem ist klar, man kann mit Gummizahlen und mit Sekundärquellen, ja, also was beim Finanzamt nicht geht, sollte eben auch bei der Corona-Aufarbeitung nicht gehen. Das ist meine wichtigste Mitteilung. Und deshalb wünsche ich mir eine Aufarbeitung nach Goldstandard. Das heißt, die Primärquellen und die Betonzahlen müssen eine Rolle spielen. Und jetzt breche ich die erstmal schnell runter für diese Kommission. Das ist ein bisschen verwirrend, die Folie, aber Sie sehen schnell, also oben habe ich den Kalender, in der Mitte habe ich hier Ereignisse und unten sammeln wir jetzt die Primärdokumente und die Betonzahlen. Und wir sind jetzt in der Zeitmaschine genau 6 Jahre zurück. 27. März 2020 war auch ein Freitag, so wie heute. Und da sind wir schon in den Maßnahmen drin. Also diese Woche Montag wurde sozusagen die Verordnung erlassen. Ja, wir müssen uns alle dran halten, was heute hier besprochen wurde. Und seit letzte Woche Mittwoch ist sozusagen die erste Verordnung gültig. Das heißt, diese beiden Verordnungen vom 17. und vom 22., das sind natürlich Primärdokumente. Und jetzt stelle ich mir eine Aufarbeitung so vor, dass wir die nehmen, die nur so mal, um es zu veranschaulichen, dass wir die Verordnung nehmen und wir kleben die da hinter Herrn Chirac an die Wand. Ja, und so, dass wir die also mit einem Marker drin rummalen können. Das ist unsere Aufarbeitungswand da drüben. Ja, da hängt jetzt die Verordnung, weil es eine Primärquelle ist. Aber die Verordnung, wie gesagt, kommt ja nicht aus dem Drucker, sondern da gab es einen Prozess davor. Da gab es die Referentenentwürfe und Ressortabstimmungen und Mitzeichnungsverfahren, alles, was da so laufen muss, die E-Mails. Das muss mit dazu, auch wenn es viel ist. Deshalb habe ich da so einen Ordner reingemalt. Das muss damit an die Wand geklebt werden, dass wir da mit Textmarker drin rummalen können. Weil daraus kriegen wir weitere Hinweise, was sind weitere Primärquellen. Und da ist natürlich MPK steht da drin, die Ministerpräsidentenkonferenz und die Beschlüsse, die da gefasst wurden. Also müssen wir auch diese Protokolle mit dran machen. Und da wird es nämlich dann schon knifflig. Also gerade die erste MPK vom 12. März, ich habe es bis heute nicht geschafft, dieses Protokoll zu bekommen. Ist doch interessant, oder? Also gerade da wurde ja Herr Woidke, also spannende, wie gesagt, spannende Primärquellen, die uns einfach fehlen. Und wie kann man über Aufarbeitung reden, wenn man diese Primärquellen nicht hat?
Ja, ich finde jetzt auch interessant, das wusste ich gar nicht, dass du dieses Protokoll noch nie bekommen hast. Also wenn dann alle von Aufarbeitung reden und du die Primärquelle nicht bekommst, dann kannst du auch nicht die Aufarbeitung richtig starten. Das ist ganz einfach.
Also dazu muss man sagen, die nächste MPK oder die nächsten drei Sitzungen wurden vom Tagesspiegel freigeklagt. Das war auch eine komische Nummer. Der Tagesspiegel hat sie freigeklagt, aber dann nicht darüber berichtet. Ja, und ich habe mich gefragt, warum hat der denn nicht das erste Protokoll sehen wollen? Das ist ja das Wichtigste, weil wir wissen ja mittlerweile aus dem Buch von Jens Spahn und wir wissen von Ramelow, der das im Weltinterview erzählt hat, wie es da zur Sache ging, wie da alle Ministerpräsidenten saßen und plötzlich kommen Drosten, Wieler und Krömer rein und machen denen da Angst und überrumpeln die Ministerpräsidenten und am nächsten Tag haben die alle dann Maßnahmen erlassen. Also das ist ganz wichtig, rauszukriegen, was da passiert ist. Und ein Protokoll habe ich noch nicht.
Jetzt bist du gerade weg.
Kommen. Er hat eine, würde ich mal sagen, zu 50% geschwärzte Version bekommen. Die habe ich gesehen, aber da kannst du, also da siehst du zum Schluss den Beschluss. Der Beschluss, der dann gefasst wurde, der ist ja öffentlich. Der ist auch im Protokoll nicht geschwärzt, aber das wussten wir schon. Also was da passiert ist, muss noch geklärt werden.
Also MPK1 ist unbekannt und MPK2, 3 und 4 wurde freigeklagt. Ist das publiziert worden mittlerweile oder eben auch noch nicht?
Also auf der Seite, die ich auch gleich noch vorstelle, ja. corona-protokolle.net, da findet man die Protokolle, die der Tagesspiegel freigeklagt hat.
Die und sind dann da, okay.
Alles Christian klar. Hafner hat sich darum gekümmert. Da siehst du auch die ganze Chronologie. Ja. Wann hat wer was wie freigeklagt, wie wurde gemauert, wie wurde geschwärzt. Das ist entscheidend, ne? Aber auch, wie aber gesagt, auf dieser Seite gibt es eben nicht das erste Protokoll.
Ja, das erste Protokoll ist immer noch versteckt, das kennt man immer noch nicht, das wäre das Wichtigste. Da könnte man schon mal die Frage stellen, wieso wird das nicht publiziert?
Genau, und ich finde noch viel wichtiger, die ganzen Vorarbeiten, die passieren, bevor so ein Protokoll, bevor das Protokoll, also bevor die Sitzung eigentlich stattfindet. Ja. Denn wir hatten in Brandenburg die ehemalige Familienministerin, Frau Schröder, die ausgesagt hat, die Vorlagen, die aus dem Kanzleramt kam, die waren so hart, da standen die ganzen harten Maßnahmen drin und dann wurden die nur noch abgenickt, weil da bei der MPK wahrscheinlich keiner aus der Reihe tanzen wollte. Da gab es wahrscheinlich so einen gewissen Gruppendruck. Mhm. Also wie sind diese Vorlagen entstanden? Das ist, finde ich, noch viel spannender.
Absolut.
Und viel wichtiger ist,
kriegt er die Themen rein. Ne?
Ja. Der Prozess vorher, bevor die MPK stattfindet, ja, die CDS-Konferenzen und so weiter. Also Sie sehen das Prinzip und ich wünsche mir, dass wir irgendwo diese Aufarbeitungswand haben mit den Primärquellen. Die Sekundärquellen können wir auch irgendwo hinkleben. Aber dann kann man sich da vorstellen und sagen, meine eigene Überzeugung, deckt sich die jetzt eher mit der linken Seite oder mit der rechten Seite? Da kann man mal Hausaufgaben machen. Oder wenn man feststellt, oh, ich habe die ja alle gar nicht gelesen. RKI-Protokolle, ganz entscheidend. Und natürlich auch Krisenstab in Brandenburg und so weiter. So, ich mache schnell weiter. Wenn Sie fragen, wo kriegt man denn diese ganzen Primär Dokumente her, es sind ja Hunderte und die haben ja alle auch einen Verlauf, also die Protokolle waren ja nicht einfach so da. Dann kann ich Ihnen sagen, wir haben die Hausaufgaben schon mal gemacht, es liegt alles bereit auf der Internetseite corona-protokolle.net. Für Bundesebene, für Landesebene, für die einzelnen Gremien. Klicken Sie sich da mal durch. Sie werden staunen, was da alles liegt. Und vor allen Dingen ist da für jede Primärquelle auch die Historie angegeben. Wie mussten die teuer von den Bürgern freigeklagt werden oder auch vom Tagesspiegel und so weiter. Ich möchte dieses Buch noch erwähnen, Vereinnahmte Wissenschaft,
Roger,
weil das...
Ja. Also ich hatte gerade eben diese Internetseite, wo die ganzen Primärquellen liegen, erwähnt.
Ja.
Das ist ja nichts, was die Politik oder so zur Verfügung gestellt hat oder gerne bereitgestellt hat, sondern da haben sich Bürger, Journalisten und so weiter drum gekümmert mit unglaublich viel Zeitaufwand und mit auch sehr viel Geld. Also alleine Christian Haffner hat für seine Klagen über 100.000 Euro ausgegeben, das durch Crowdfunding zusammenkam. Ja, also wenn wir Bürger hier schon so viel Arbeit gemacht haben und das alles sortiert haben, bereitgestellt haben, dafür gesorgt haben, dass es entschwärzt wird, freigeklagt haben und so weiter, dann erwarte ich, dass das jetzt auch angeguckt wird. Also wir haben die Hausaufgaben gemacht, jetzt bitte mal zur Kenntnis nehmen, ansonsten ist das eine Arbeitsverweigerung.
Das corona-protokolle.net, oder?
Das, was du gerade gezeigt hast,
genau.
Perfekt. Da siehst du oben, kannst du auf Gremium klicken und so weiter und dann kannst du da die ganze Historie dir angucken und alles zum Download verfügbar. Das muss in jeder Kommission das Arbeitsmittel Nummer 1 werden.
Das sehe ich auch so, definitiv. Also ich stelle euch das schnell in den Chat, dann habt ihr das. Könnt ihr das gerne weiterleiten, da habt ihr das. Okay, gut, schauen wir weiter.
Mich hervorragend zeigt, wie man mit Primärquellen arbeitet. Nicht alle Autoren in dem Buch sind einer Meinung, und das ist ja auch das Gute daran, aber sie haben alle die Primärquellen gelesen und niemand von denen würde sagen, das RKI ist eine unabhängige Behörde. Also so geht für mich Arbeit mit Primärquellen.
Und lass mich da noch einen Satz
wie gesagt,
dazu
ich sammle
sagen.
Ich alles, ja auch alle Sitzungen, die hier stattgefunden haben.
Ich hatte ja nur noch 10 Sekunden oder so, um das Buch zu erwähnen, Vereinnahmte Wissenschaft. Also da ist ja die Idee, dass verschiedene Autoren aus verschiedenen Sichtweisen, ne, eine Richterin, ein Journalist, ein Politiker, Kubicki zum Beispiel und Juli C. und andere, gucken sich die Primärprotokolle an, also die RKI-Protokolle, die vom Whistleblower kamen, und sagen aus ihrer Sicht, was sie darin sehen und wie sie das bewerten. Ja, das heißt, die sind sich überhaupt nicht einer Meinung, aber die haben halt wirklich entlang der Primärquellen gearbeitet und argumentiert. Und das Ganze ist eingerahmt im Klappentext, kann man so aufklappen, so doppelt aufklappen, das Buchcover von den Betonzahlen. Ja, da siehst du genau, wie viel Tote hatten wir, wie viel Kranke hatten wir, wie viel Atemwegserkrankungen und so weiter, wie viel Positive auf Intensivstationen. Da hast du sozusagen gerahmt von den Betonzahlen die Arbeit mit der Primärquelle RKI-Protokolle. Also so stelle ich mir eine Aufarbeitung vor. Das ist wirklich ein erstklassiger Beitrag.
Sehr gut.
Sitzungen, die hier stattgefunden haben, veröffentliche das auf YouTube. Ich schneide nur die Mittagspausen raus und so. Und zwar mache ich das alles deshalb, weil es, solange es diese Aufarbeitung nach Goldstandard nicht gibt, muss ich sammeln, was ich kriegen kann, um es dann irgendwann, wenn es diese Aufarbeitung nach Goldstandard gibt, und deshalb komme ich hier zur ersten Folie zurück, habe ich da einen roten Kreis gemacht, das muss ein Untersuchungsausschuss auf Bundesebene sein, dann packen wir alles auf den Tisch und sagen, jetzt bitte mal Aufarbeitung nach Goldstandard. So, vielen Dank.
Ja, ich glaube, das war auch der Grund, wieso, dass man das eigentlich die verschiedenen Akteure wie Tom Lausen oder auch du dranbleiben, weil solange es eine Enquete-Kommission ist auf Bundesebene, bringt das nicht wahnsinnig viel. Das wird dann eine Empfehlung geben an die Politiker. Und momentan auf der Bundesebene siehst du ja, das ist ja mehr eine Vorbereitung auf die nächste Pandemie, anstatt eine Aufarbeitung von der vergangenen. Das muss man leider so sagen. Die Altparteien mauern da, wie sie können und hauen da immer auf die AfD rum. Das finde ich schade, weil schlussendlich irgendwann mal bröckelt das und dann haben sie ein Problem. Da kommen sie nicht mehr raus.
Genau, und auch in den Enquete-Kommissionen, das Gute ist ja, die sind alle verfügbar online. Wir können das verwursten, die ganzen Videos, und ja, da sind ja Perlen drin. Also ich weiß gar nicht, wie viel 100 Stunden Enquete-Kommissionen mittlerweile da sind. Das hat noch gar keiner alles durchsucht. Ja, auch da kann die KI übrigens helfen. Also da sind richtige Perlen drin, die auch wieder als Primärquelle dienen. Da sind tolle Sachverständige befragt worden, die gute Sachen gesagt haben. Also das ist erstmal gut. Ich wollte aber auf was anderes hinaus, habe ich jetzt vergessen.
Alles gut, kommt wieder. Was kommt dann? Ah ja, genau.
Ja, Herr Bergholz, danke für die Frage. Sie fragten nach den Betonzahlen und den PCR-Zahlen. Und ich freue mich erstmal, dass Sie den Begriff aufgreifen. Also, weil den habe ich mir ausgedacht, um es so leicht verständlich zu machen, diese Unterscheidung, ne? Und Herr Antes, Sie sagten ja, wo ist da die Kausalität? Also für mich ist die Betonzahl so definiert, dass die kausal mit dem Ereignis zu tun hat. Also wir haben eine Pandemie, da müssen kausal irgendwas passieren mit Kranken und mit Toten. Also das möchte ich messen. Also das ist in dieser Betonzahl-Idee schon mit drin. Also wenn ich sozusagen gesunde Leute nach Hause teste und dann gibt es Probleme auf der Arbeit, dann ist es wieder eine Gummizahl, weil das habe ich ja sozusagen selbst verursacht durch meine Maßnahme. Also deshalb sind Betonzahlen für mich die, wo niemand dran kann, auch wenn er Epstein oder sonst wie heißt. Ja, also die Anzahl der wöchentlichen Toten in Brandenburg, das ist für mich eine Betonzahl. Oder die Auslastung der Krankenhäuser in Brandenburg. Also die relevanten klinischen Daten für eine Pandemie, relevanten klinischen Daten. Und das ist klar, was das ist. Und die können wir sehr gut messen. Die konnten wir von Anfang an gut messen. Und ich war ja der dachte, da ist jetzt richtig was los in diesen Betonzahlen, weil ich eben im Freundeskreis jemanden hatte, der das sich lustig gemacht hat über die Maßnahmen und dann habe ich gesagt, pass auf, ich zeige dir die Betonzahlen und dann habe ich erst gemerkt, in den Betonzahlen sehe ich gar nichts. Also ich hatte vorhin die Unterscheidung, ne, Betonzahl, Gummizahl und Primär- und Sekundärquellen und wenn ich das dann nur auf der rechten Seite finde, dann wäre ich einfach misstrauisch und wenn ich zur linken Seite gehe und da gar nichts mehr ist, dann wäre ich noch mehr misstrauisch. Und deshalb sitze ich auch hier und deshalb ist es auch meine Hauptbeschäftigung mittlerweile, diese Aufarbeitung der Pandemie.
Ja, ich möchte mal fragen, Marcel, wie gehst du eigentlich damit um im Daily Business? Weil es ist ja als Erbsenzähler kann man sagen, so viel so sonnenklar. Glaube ich, es gibt Sachen, wo sagen, das ist wirklich Fakt. Du arbeitest mit Fakten. Aber viele Menschen sagen, Marcel, das kann doch nicht stimmen. Die Regierung wird doch uns nicht verarschen. Die meinen es doch nur gut mit uns. Wieso bist du immer noch an dem Thema dran? Das kann es doch nicht sein. Schau, geh doch ein bisschen in den Wald spazieren und hab es gut. Also, ich glaube, solche Sätze und andere wirst du wahrscheinlich ab und zu mal hören. Habe ich da recht oder eher nicht?
Da hast du absolut recht. Also ich bin ein ewig Gestriger, hat man mir gesagt, wenn ich immer noch in Corona drin hänge. Das Thema ist doch lange durch und so. Ja, also ich gehe trotzdem in den Wald. Ich habe trotzdem ein schönes Leben. Ich habe drei Kinder, tolle Familie. Mein Leben ist schöner als je zuvor. Aber wenn ich dann hier in mein Arbeitszimmer reingehe, dann nehme ich mir eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit am Tag, um Corona-Aufarbeitung zu machen. Das bin ich irgendwie meinen Kindern, meinen Enkeln schuldig. Heute habe ich ein Interview mit der Berliner Zeitung gemacht. Ich hoffe, dass das veröffentlicht wird. Das bringt es auch nochmal auf den Punkt. Also die Zeit nehme ich mir schon, weil ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass ich bin auch so ein bisschen nachtragend, weißt du, weil ich ja in der Corona-Zeit so verprügelt wurde von Korrektiv und Volksverpetzer und so weiter. Und von den Mainstream-Medien so fallen gelassen wurde, das weiß ich auch nicht. Also da habe ich mich irgendwie festgebissen und es tut nicht weh, diese 2 Stunden abzuknapsen. Es ist nicht jeden Tag 2 Stunden, heute waren es vielleicht mal 4 oder so. Aber das ist okay, das ist völlig okay für mich, da mache ich einfach weiter. Und wir haben ja handfeste Sachen. Wie gesagt, ich sammle weiter Primärquellen, ich sammle Betonzahlen und wenn es dann mal, so wie Brandenburg, einen guten Ausschuss gibt, dann packe ich das da auf den Tisch und sag, was ich zu sagen habe. Und wenn es dann endlich mal einen ordentlichen Untersuchungsausschuss gibt mit weitreichenden Kompetenzen und Leuten, die nicht selber Täter waren, dann habe ich richtig viel Material und trage das dann nach Berlin. Also ich kann warten, ich bin da geduldig. Alles gut.
Ich finde das schön, dass du so siehst, dass wenn jeder diese Motivation hätte, für seine Kinder, Enkelkinder oder auch für die alten Menschen, die sich nicht wehren können, etwas dazu beizutragen, dass das aufgearbeitet wird. Du bist ja nicht per se, du sagst in die oder die Richtung, du möchtest einfach aufarbeiten und zwar mit Primärquellen. Natürlich hast du, nehme ich jetzt mal auch an, eine Meinung dazu, wie dann das ausschauen könnte, wenn man das wirklich aufarbeitet, aber das ist ja gar noch nicht das Ziel. Du hast einfach den Wunsch, hey, nehmt bitte Primärquellen, da bin ich dabei. Wir machen Aufarbeitung und schauen, was dabei rauskommt. Das ist das Einzige, was ich mir auch wünschen würde. Solange das aber nicht gemacht wird, wird es schwierig. Aber vielleicht noch etwas anderes. Du hast gesagt, du hast ab und zu auf den Kopf bekommen von gewissen Möchtegern, Faktenchecker und so weiter. Gibt es jetzt vielleicht von dem Faktenchecker sicher nicht, aber vielleicht von deinem Umfeld oder so, der eine oder andere, der jetzt nach langer Zeit gekommen ist, sagt, hey Marcel, ich muss dir sagen, wahrscheinlich hast du recht gehabt. Gab es sowas auch?
Ich, ehrlich gesagt nicht. Das war in den ersten Corona-Jahr, wo sich das sortiert hat. Also die, sagen wir mal, die auf mich eingeprügelt haben, sind ruhiger und leiser geworden und ich treffe die plötzlich nicht mehr. Aber nee, habe ich nicht erlebt,
Okay.
dass da jemand kam.
Gut, aber ich denke, dass sie leiser geworden sind, das merken die meisten, weil sie haben immer mehr Probleme, das irgendwie zu argumentieren. Und dann wird es der Letzte auch merken, da stimmt was nicht. Und die große Frage wird sein, wie komme ich da wieder raus? Und das wird problematisch. Und da mal gucken, wie es weitergeht.
Weil wir müssen jetzt einfach reingucken, wie sind die Sachen zustande gekommen und wurde dann in den Krisenstäben diese Unterscheidung gemacht oder wurde da nur mit Gummizahlen hantiert und mit Sekundärquellen? Und ich habe einen guten Beleg, dass es nicht so war, weil Herr Zaske, schön, dass Sie da sind, in der vorletzten Sitzung gesagt hat, wir haben das ganz konkret gemessen in den IVENA-Daten in Brandenburg. Und das ist sozusagen für mich der erste Beleg, okay, da war doch was los. Aber dann möchte ich es natürlich jetzt mal belegt wissen. Auch die Lagebilder, die Sie im Krisenstab erwähnt haben, das ist gut, dass Sie da nach Betonzahlen arbeiten, aber da möchte ich Sie jetzt sehen als kritischer Bürger. Und deshalb freue ich mich, dass das BSW da eine kleine Frage dazu stellen wird oder schon gestellt hat. Also das ist wichtig. Das müssen wir hier sehen. Wir können nicht immer nur darüber reden. Also ich habe vorhin das Beispiel mit dem Finanzamtbeamten gesagt. Der sagt, du zeigst mir immer nur die Anzahl der Kaffeemaschinen und deine schönen Broschüren. Das reicht irgendwann nicht mehr. Irgendwann, also so fühle ich mich langsam. Ich werde hier jahrelang mit Anzahl Kaffeemaschinen abgespeist und mit Broschüren. Das geht einfach nicht. Also wir müssen zum Goldstandard hinkommen und wir müssen die Betonzahlen angucken. Und vielleicht, um es nochmal griffig zu machen, also Herr Arneburg hatte vorhin vom Tod seiner Mutter berichtet und das ist ja hundertfach passiert. Wir haben viele dieser, also Frau Kuhlmeier in der Pflege, was da alles passiert ist. Also um es mal deutlich zu sagen, diese Verordnung, die hier im Land Brandenburg erstellt wurde, war tödlich. Diese Verordnung hat Menschenleben getötet. Das ist Fakt. Das wird niemand bestreiten. Das hat selbst Herr Drosten in der Bundesenquete gesagt. Und dann ist doch für mich, also als jemand, der jetzt reinguckt und sagt, wie kamt ihr auf die Idee, das so und so zu schreiben, dann möchte ich das sehen. Also ich möchte sehen, was der Krisenstab gemacht hat. Ich möchte sehen, was im Vorlauf dieser Verordnung passiert ist. Ich möchte sehen, was in der MPK passiert ist, um zu sehen, war da was mit Beton oder war da nur diese eine Modellrechnung aus dem RKI von Herrn von Anderheiden oder wie der heißt und diese JAMA-Studie, die Herr Drosten da von der spanischen Grippe immer zitiert. Wenn das die Grundlage ist, dass mehr Gummi geht gar nicht. Also ich hoffe nicht, dass es so ist, aber deshalb merken Sie, wir werden immer wieder hier an die Tür klopfen und sagen, wir brauchen diese Goldstandardaufarbeitung, sonst ist diese Aufarbeitung noch nicht fertig, ja.
Also ich finde das gut, dass du es das erwähnt hast, aber natürlich ein Wink mit dem Zaunpfahl. Also ich finde das super, was du das gesagt hast. Also natürlich, die können sagen, die Daten und so weiter, aber du willst die Fakten sehen. Ich finde das sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite ein kleiner Hinweis. Ich weiß nicht, ob der Goldstandard wirklich das richtige Wort ist. Ich weiß, was du meinst, aber da höre ich halt immer den Goldstandard vom PCR-Test. Das ist so, ja. Aber ja, mal schauen, ob sich das durchsetzt. Aber ich finde es genial, wie du das da präsentiert hast. Und der eine oder andere habe ich gesehen, wo da neben dir gesessen haben, auch genickt. Ich denke auch, dass sie das auch sehen wollen. Und du siehst es richtig, meiner Meinung nach, dass die Menschen, die jetzt an diesem Tisch sitzen und das professionell aufarbeiten vielleicht wollen, die müssen es beweisen, dass sie es professionell machen wollen. Und dann kann ich einfach nur hoffen, dass es irgendwann mal auch Leute sind, die nicht zwingend beim Corona-Zeit dabei waren, weil das ist ja dann problematisch. Wenn ich selber entschieden habe, möglicherweise sogar einen Fehler gemacht habe, kann ich schlecht nach 6 Jahren sagen, hey, sorry, das war ein Fehler, das hätten Sie noch ein paar Monate machen können oder sollen. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt zu spät ist. Und deshalb habe ich meine Befürchtungen, dass da an dem Tisch, an dem Krisentisch, wo du warst, zuerst die Mehrheit nicht Beteiligte sein müssen, bevor es wirklich an die Sache geht. Aber ich hoffe, ich irre mich.
Nee, das wird schon so sein. Und das ist die Frage, warum Brandenburg so gut läuft, warum da Leute sitzen, denen es wirklich um die Sache geht. Das ist vielleicht, haben wir irgendwie Glück gehabt, dass es so gekommen ist. Ich meine, da gibt es nur vier Fraktionen. Das ist das ist ein bisschen einfacher als in Thüringen und woanders. Es gibt halt nur einen Sachverständigen pro Fraktion und diese vier Sachverständige haben sich vielleicht, also haben sich auch außerhalb der Kommission getroffen und haben gemerkt, dass sie in vielen Punkten einig sind, ne? Wissenschaftler sind nun mal Wissenschaftler. Und das ist eine gute Basis, dass die vier sich da so ein bisschen zusammentun und dann können Politiker nicht so weit abweichen. Also ich merke auch, da gibt es so ein, zwei, die am Anfang noch so ein bisschen quergeschossen haben und so, die werden auch immer ruhiger und vor allen Dingen solche Kampfbegriffe wie Verschwörungstheoretiker und das ist doch Schwurbelei und so, das hört man da nicht. Das traut sich da keiner mehr so mit solchen Kugeln zu schießen, weißt du, wäre auch peinlich.
Also ich
Und du
würde
sagst,
mir,
Goldstandard ist ein, also mir ist wurscht, wie wir es nennen, wir können es auch
ja.
sagen ingenieursmäßig oder wir können es sagen wissenschaftliches Arbeiten, was wir von jedem Studenten erwarten, was der lernt, wenn er seine erste wissenschaftliche Arbeit schreibt, dass er nicht Meinung über Meinung wiedergibt, sondern bitte sich an die Originaldokumente da als roten Faden abarbeiten muss. Das ist eigentlich ist es fast peinlich, das nochmal sagen zu müssen, weil es so klar ist. Also ist mir egal, wie wir es nennen.
Gut,
Ja.
ich glaube, vielleicht hat die Community einen guten Vorschlag, weil ich finde es jetzt gerade ein wichtiger Prozess. Du hast es sehr gut dargestellt mit der sprechenden Folie. Aber das ist ein kleines Detail. Können wir mal gucken, vielleicht gibt es einen tollen Begriff. Aber ich finde es genial, weil Brandenburg anscheinend, weil das macht ihr schon richtig gut. Ihr sagt es auch immer vorbildlich und wie gut, dass das läuft. Und ich denke, die nehmen sich da. Das nicht, lassen sich das nicht wegnehmen, wenn sie die Einzige sind in ganz Deutschland, dass das so gut läuft. Und irgendwann kann das auch mal kippen, dass ein anderes Bundesland sagt, hey, jetzt machen wir das ähnlich oder gleich oder was auch immer. Das könnte ja sein. Und dann ist es eine Frage der Zeit, dass es in den Bund kommen wird. Das hoffe ich mir sehr.
Also Brandenburg ist der Goldstandard. Du,
Gut.
weißt du, was ich gemacht habe? Wenn du dich reinarbeitest in die Primärdokumente, wenn du RKI-Protokolle liest und MPK-Protokolle, dann tauchen da einfach ganz andere Namen auf als die, die du immer in den Medien gesehen hast, ne? Lauterbach und Drosten und Spahn, das
Ja.
ist haben wir hoch und runter. Aber da sind ganz andere Leute im Hintergrund aktiv und wenn du Primärdokumente liest, dann kennst du diese Namen. Und deshalb habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme, die ich auch eingereicht habe in Brandenburg, einen kleinen Selbsttest mit reingemacht, wo ich bestimmte Namen nenne und wer Primärdokumente liest, dem sagen diese Namen was. Ja, und dann können die Kommissionsmitglieder mal so einen Selbsttest machen und gucken, wie tief stecken sie schon in den Primärdokumenten drin. Und ich habe so die Idee, in den nächsten Sitzungen mit dem Kamerateam vorm Landtag zu stehen und die einzelnen Abgeordneten zu fragen, wie viele Punkte haben sie denn im Selbsttest? Ja, dann kann man mal gucken, ob die ihre Hausaufgaben gemacht haben
Diese
und schon Primärdokumente gelesen haben. Ist es nicht?
Idee hatte ich vorher auch, aber ein bisschen anders, dass die eine Hausaufgabe haben, Primärquellen XY lesen zu müssen und dann mit einem kleinen, weiß auch nicht, Fragetest zuerst das beantworten müssen, bevor dass sie an die Sitzung kommen können.
Ja, dann machen wir Fahrerlaubnis, also Aufarbeitungsschein, ja, ob du den zertifizierter Aufarbeiter, musst du erstmal eine Prüfung machen.
Also das wäre schon noch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spaßeshalber, so etwas würde ich mir echt wünschen, dass die Leute nur dann in einem Corona-Ausschuss und einer Enquete-Kommission sitzen können, wenn sie auch ein gewisses Wissen haben von Primärquellen. Und dann
Richtig.
können sie dabei sein.
Und wenn ihre Aktivität in der Corona-Zeit auch nochmal, also wenn sie ganz aktiv da auf einer Seite waren und ja, also wenn sie, sind sie einfach ungeeignet. Da muss man einfach das abprüfen. Inwiefern bist du ein Aufarbeiter? Da ist die Partei egal, sondern einfach nur, wie ernst hast du es? Also wie tief steckst du in den Primärquellen drin und wie sehr hast du dich in der Corona-Zeit an Grundrechte und das gehalten, ja?
Das wäre mal etwas zu
Ganz
überdenken.
einfach.
Ja, wäre nicht schlecht.
Übrigens,
Also,
ach so,
ja,
ich
sagen.
lasse mich noch eins sagen. Ich hatte ja gehofft, es war ja eine spannende Anhörung, die wurde lange vorher angekündigt. Es waren ja, ich glaube, 7 Anzuhörende dort. Es ging um also Mittelstand und um Geschäftsschließungen und so weiter, Gastronomie. Ich hatte gehofft, dass die Presse kommt. Ich hatte gehofft, dass der RBB, ja, unser regionaler Sender und die MAZ, die Märkische Allgemeine Zeitung, die über all möglichen Zeug berichten, dass die über diese wichtige Sitzung da berichten. Keiner war da. Leider keiner. Also eine unabhängige Journalistin hier, die Claudia Jaworski, die kam dahin und hat gefilmt. Ich freue mich auf ihren Bericht. Aber von den Öffentlich-Rechtlichen, die wir bezahlen, ich finde, das ist ihr Auftrag. Wenn da so eine tolle Aufarbeitung passiert in Potsdam, ja, und die Matz sitzt in Potsdam, die müssen nur 3 Häuser weitergehen und dann kommen die da nicht hin. Also das ist wirklich ein Armutszeugnis und
Also ich hätte eine Idee, das können wir nachher noch zusammen anschauen, dass ich die verschiedenen Medien anschreibe als Presseanfrage. Können Sie bitte erklären, warum Sie nicht vor Ort waren? Wie
oh ja, bitte mach
für
das.
mich ist es ein bisschen zu weit weg, aber Sie sind ja vor Ort und das wäre doch Ihr Job. Gibt es eine Erklärung, warum nicht?
Ja, super, mach das.
Das
Das wäre toll. Also dafür werden Sie bezahlt, um genau das zu berichten. Es ist der Landtag, ja. Es ist die Kommission in Brandenburg. Das ist keine Schwurbelveranstaltung. Also warum sollte man darüber jetzt nicht berichten? Das ist ein Muss.
Es wäre auch spannend, vielleicht nachzufragen bei der Enquete-Kommission, ob Sie offiziell die Medien einladen. Das würde ich auch tun. Da kann man sagen, wir haben Sie eingeladen. Das würde ich vielleicht als Tipp noch machen. Offizielle Einladung versenden. Und wenn Sie dann nicht kommen, können Sie sagen, ja, wir haben es nicht gewusst.
Also ich weiß, dass der BSW-Abgeordnete Christian Dorst mir gesagt hat, dass sie mehrfach schon den RBB oder die Märkische Allgemeine oder beide darum gebeten haben und da Druck gemacht haben, dass die doch bitte darüber berichten sollen. Ich kann ja mal
Ich
nachfragen,
würde
ob die jedes Mal eine Einladung kriegen.
offiziell einladen, das ist ja Copy-Paste an die verschiedenen E-Mail-Adressen und dann kann man das protokollieren, da weiß man ganz genau, ihr habt jetzt 10 Einladungen bekommen, ihr seid kein einziges Mal dieser Einladung gefolgt.
Und was machen wir dann? Dann
Dann
bezahlen wir
kommt
nicht mehr GEZ.
zum Beispiel.
Ja.
Weil da könnte man auch die Frage stellen, ist das nicht Ihr Auftrag, ganz sachlich? Und dann sagen Sie,
Ich denke
nein,
schon.
das ist es nicht. Und dann müssen wir nachfragen, ja gut, dann haben wir jetzt ein kleines Problem. Ist doch gut, oder?
Ja.
Das machen wir.
Genau,
Machen wir.
also bis jetzt habe ich da nur Gummi gesehen in der Vorarbeit der Verordnung und ich möchte da Beton sehen. Ansonsten ist die Frage, wie sowas einfach so durchgehen kann und ob wir das beim nächsten Mal wieder so machen wollen.
So, sind wir durch.
Sind wir durch? Nein, da kommt noch was.
Danke.
Ach so.
Danke, Herr Knoth und Herr Barth, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Schönbrunn. Ich wurde noch mal gefragt nach der Gefährlichkeit des Virus in den Betonzahlen. Und vorweg, also Corona ist eine gefährliche Krankheit, an der viele Menschen auch gestorben sind. Das ist keine Frage, so wie die Grippe auch. Aber genau das habe ich eben nicht gesehen in den Betonzahlen. Also wenn ich mir jetzt bis zur ersten Verordnung oder das erste halbe Jahr in 2020 angucke, die klinisch relevanten Daten, dann ist da nichts. Und das wusste eben, also nichts Auffälliges. In den Sterbezahlen waren wir sogar am Allzeittief. Ja, und auch Auslastung vom Krankenhaus, die ich sehen kann, und vor allen Dingen die INEC-Daten, ja, das sind die Abrechnungsdaten vom Krankenhaus. Wenn Sie da mal reingucken oder wenn Sie jemanden reingucken lassen, der es kann, nämlich zum Beispiel Ton Lausen, der diese Woche in Cottbus war und das da vorgetragen hat, kann man sich alles angucken, ist öffentlich. Dann wird man einfach misstrauisch, ja. Also da war einfach nichts zu sehen. Und deshalb wundert mich oder freue ich mich darauf zu sehen, was denn was in den Lageberichten im Krisenstab gesehen wurde. Bin ich sehr neugierig.
Also meine Vermutung, aber es ist meine Vermutung, ich bin noch nicht dabei, aber ist, dass die meisten nur von Primärzahlen gesprochen haben, von Sekundärzahlen gesprochen haben. In diesen verschiedenen Gremien, weil wenn du Primärzahlen in dem Zeitpunkt angeschaut hättest und du hast dir die verschiedenen angeschaut, da ist nichts los gewesen. Da war
Ganz
nichts.
genau, sehe ich genauso. Und deshalb habe ich mich gewundert, 2 Sitzungen davor hat Herr Zaske vom also Vertreter der Landesregierung, gesagt, er war im Krisenstab in Brandenburg und die haben die Iwena-Zahlen angeguckt und die haben eine Überlastung gesehen und deshalb mussten sie harte Maßnahmen machen. Ja, das hat er gesagt, das haben wir sozusagen transkribiert und daraus wurde eine kleine Anfrage erstellt, die das BSW gestellt hat. Und er sagt, okay, spannend, dass ihr da die Betonzahlen zur Kenntnis genommen habt. Wir möchten diese Zahlen jetzt sehen. Also es reicht nicht, das einfach nur zu behaupten
Genau.
in der Sitzung, sondern jetzt wollen wir die Zahlen sehen. Bis jetzt kam noch keine Antwort, aber meine Vermutung ist, dass er sich da getäuscht hat. Vielleicht hat er das irgendwann später mal gesehen, aber nicht vorm
Ja,
ersten
aber
Lockdown, um den es ja ging in dieser Anfrage.
kannst doch nicht, wenn um eine so wichtige Entscheidung geht, sagen, ich habe mich getäuscht oder das nicht absichern zu lassen mit zwei, drei anderen Leuten oder was auch immer. Das kann nicht sein. Tut mir leid, das geht nicht.
Ja, aber da habe ich zum Beispiel sozusagen, da habe ich das erste Mal eine richtig handfeste Aussage von jemandem, der hat das ja vor Kamera gesagt, dass er in den Betonzahlen gesehen hat, im Krisenstab, dass da eine Überlastung war und deshalb haben sie reagiert. Also, wenn das jetzt so ist, weißt du, dann ist es auch okay, dann haben sie wirklich eine gute
Absolut.
Begründung. Aber meine Befürchtung ist, weil dann hätten wir es nämlich auch gesehen, dass das nicht stimmt. So, das muss jetzt einfach geprüft werden. Mal gucken, was
Absolut.
passiert.
Da schauen wir mal, ob da Antwort kommt.
Also das RKI sprachen Sie an, ne? Und was man da drin sieht. Und also jeder, der mal reingeguckt hat, kann das RKI verliert jede Glaubwürdigkeit als Gutachter, der es ja war in der Pandemie, ja, der wichtigste Gutachter. Aber intern wurde ganz anders gesprochen, und zwar so, wie ich jetzt spreche. Also die haben auch gesehen, Mensch, Grippewepp, die Erkältungen hier, die Saris und die Ilis, die gehen zurück, da ist nichts mehr. Warum machen wir eigentlich einen Lockdown? Ach, der Chef will das so. Also das ist eigentlich gruselig, wenn man das so sieht. Ja, also wie da. Also wenn ich sehe, wie auf unterster Ebene alle da die Maßnahmen so gut sie konnten umsetzen, die Verordnung ernst nehmen und so weiter. Und wenn man dann mal hinter dem Vorhang im RKI guckt, also das ist wirklich gruselig. Und wer sich da verweigert, das heute zu tun, da frage ich mich, warum machen wir denn Aufarbeitung?
Gut, vielleicht noch ein Stichwort zum RKI-Files, und das ist auch gruselig. Die meisten deutschen Menschen auf der Straße haben keinen Plan von dem RKI-Leak. Ist leider so. Und da ist auch die Frage, was können wir da ändern? Da hat auch schon die Sabine schon einen riesen Poster mal gemacht von den wichtigsten Aussagen. Du warst sicher auch schon aktiv, viele andere auch. Aber es ist unglaublich, was da alles drin steckt. Das ist so viel Material. Das ist wahrscheinlich für die Frau Müller nebenan einfach zu viel Stoff, dass sie das nicht irgendwie in den Kopf kriegt. Aber das alleine mit den wichtigsten Highlights müsstest du sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, also ich habe jetzt wieder 10-mal das Buch Vereinnahmte Wissenschaft gekauft und verschenkt, weil wenn du nicht selber in die Protokolle reinguckst, dann guck dir wenigstens das an, was Juli C. und Kubicki und andere in den Protokollen sehen. Dann weißt du Bescheid. Da gibt's drei Vorwörter. Du musst eigentlich nur die drei Vorwörter in dem Buch lesen, dann weißt du eigentlich Bescheid. Also es ist schwer, wenn die Medien das nicht erwähnen und die Süddeutsche Zeitung schreibt, da ist ja nichts Spannendes in den RKI-Protokollen und dann, dass die Leute wiedergeben in den Enquete-Sitzungen, ja, da ist ja nichts Spannendes. Ja, woher wissen Sie das? Na, hat doch die Süddeutsche geschrieben. Ja, also ja, wir kommen nicht weiter, wenn das eben verheimlicht wird.
Na,
Das ist das Problem, ja.
die drei Vorworte, könnte man die mal anschreiben, wenn man die sprechen würde, und draußen ein Video machen und das nachher raushauen. Empfehlung für das Buch zu kaufen.
Wie meinst du das?
Die drei Vorworte vorlesen, ein Video machen und das ist sehr spannend, kauft das Buch.
Willst du das machen, ja, oder wie?
Nee, die Frage ist, ob ich das rechtlich machen kann. Das ist die Thematik, wenn ich das publiziere.
Also Bastian Barucca ist der Herausgeber. Er hat ein Vorwort geschrieben, Aya Velasquez und
Oh,
Paul Schreier.
das sind zwei davon, sind auf mich nicht gut zu sprechen.
Oh, okay,
Da
dann ist das schwierig.
habe ich schlechte Karten, muss jemand anders das machen. Aya Velasquez redet mit mir nicht mehr und Sebastian Barucca wollte mich anklagen, also von dem her läuft.
Ups.
Weil ich, das kann ich kurz noch sagen, weil das bleibt sonst in der Luft, ich habe seine Pressekonferenz in 14 Sprachen sind übersetzt worden. Das hat die Community gemacht. Habe das sofort hochgeladen auf YouTube und ich habe dummerweise, das ist mein Fehler, vergessen, die Quelle anzugeben. Ich wollte das unbedingt machen und er hat gesagt, gib mir 24 Stunden Zeit, die Videos wieder wegzunehmen, sonst würde er mich anklagen. Und sage ich, okay, dann verstehe ich jetzt nicht, geht es jetzt um Aufarbeitung oder geht es jetzt da um einen Namen? Das habe ich dann nicht so ganz verstanden. Und seither sind wir nicht mehr so die besten Freunde.
Na, vielleicht kann ich ja da etwas vermitteln.
Ja, wäre mal nicht schlecht. Ich habe nichts gegen ihn. Ich finde, er macht einen tollen Job. Und das so schätze ich sehr. Seine Reaktion damals fand ich nicht ganz so sexy. Aber nur so nebenbei.
Okay, gut zu wissen. Mal
Also,
gucken, was man da noch machen kann.
genau.
Ich finde, ihr macht beide einen guten
Ich
Job.
habe ja davon erzählt, ich sammle sämtliche Primärquellen, die ich kriegen kann. Das sind die ganzen Primärdokumente. Die sind für mich entscheidend. Und da gibt es große weiße Flecken auf dieser Wand, was ich vorhin skizziert habe. Diese weißen Flecken müssen einfach gefüllt werden. Vorher kommen wir überhaupt nicht weiter. Und ich will mal erzählen, wie KI dabei hilft. Also die ganzen Primärdokumente schmeiße ich in die KI rein, auch die Primärdaten. Und dann sage ich, Sitzung von heute, also wir sind jetzt im Themenkomplex 3, aber gerade die Sitzung im Themenkomplex 2 schmeiße ich rein und sage, sind wir in der linken Seite, also ne, Betonzahlen und Primärdaten, oder sind wir eher in der rechten? Oder ich sage, was Herr Zass gesagt, ist das links oder rechts? Oder ich sage, nimm alle O-Töne von Herrn Schirach raus aus den letzten 10 Sitzungen oder 9. Argumentiert er linksseitig oder rechtsseitig? Ja, das kann die KI gut. Die ist jetzt kein, aber ich muss das dann natürlich überprüfen. Aber sowas macht die super schnell. Also es führt letztlich keinen Weg dran vorbei. Wir gucken dahin, ob dieser Goldstandard irgendwann mal eingehalten wird. Und wenn das nicht passiert, dann stehen wir immer wieder hier und fordern das ein. Ja, dabei würde ich es belassen.
Ja, finde eine super Geschichte, wo du da gemacht hast. Und ich finde es auch wichtig, den Leuten das nochmal aufzuzeigen mit diesen Primärquellen, Sekundärquellen, dass die Menschen es endlich verstehen. Und ich glaube, es würde auch sogar mal Sinn machen, dass man das vielleicht sogar auflistet und dass man das auch begründet. Wieso ist das keine Primärquelle? Dass die Leute nachschauen können, weil die Leute, die jetzt zuschauen, wir sind 530 Menschen live. Die jetzt zuschauen, ist es oftmals auch draußen, wenn du argumentierst und jemand sagt, ja, der Faktenchecker oder dö, dann kannst du sagen, hey, hier haben wir eine Liste, da gibt es eine Begründung, wieso, dass das eine Sekundärquelle ist. Bist du mit mir einverstanden? Ja, nein, vielleicht. Können wir uns vielleicht auf Primärquellen konzentrieren? Bist du dabei? Dann würde ich gerne mit dir ein sachliches Gespräch führen.
Genau, und das ist auch unterschiedlich. Was ist Primärquelle? Also wir haben ja so eine Sitzung in der Enquete-Kommission behandelt ein Thema, hier jetzt die Geschäftsschließung im ersten Lockdown. Und dann heißt für mich, muss die Ereignisse rückwärts rechnen. Was hat dazu geführt, dass es am Ende diese Verordnung gab? Also da ist dann für diesen Prozess klar, was sind dafür die Primärquellen? Aha, Herr Woidke wurde in Angst und Schrecken versetzt in der MPK, dann kam er zurück in sein ja nach Potsdam und hat dann das und das und das veranlasst und der Krisenstab und das RKI, bla bla, und dann kommt die Verordnung hinten raus. Ja, und wenn wir jetzt einen anderen Untersuchungsgegenstand haben, Impfung zum Beispiel, dann gibt es sicher eben andere Primärquellen. Dann ist es eben die Zulassungsstudie und so weiter. Aber diese Unterscheidung ist jedem, der mal studiert hat, eigentlich geläufig. Da muss man eigentlich nicht groß für argumentieren, dass das sinnvoll ist, denke ich.
Marcel, wo siehst du die Problematik, dass anscheinend gewisse Menschen diese einfache Unterteilung zwischen Primär- und Sekundärquellen gar nicht mehr unterscheiden können?
Tja, weil es vielleicht ideologisch ist, weil es moralische Kategorien immer wichtiger sind als solche Sachthemen. Aber da müssten wir noch mal gucken, wo wir herkommen und wo wir als Land waren. Also wieso ist diese moralische Kategorie so viel wichtiger geworden? Wenn ich sehe, was in der Bundesenquete läuft, ja, wenn Tom Lausen da eine Frage stellt und wenn danach eine Frau Pichotta oder ein Daniel Pinkert sich da groß aufregt und sagt, das sind die undemokratischen Aufklärer und die bösen Fragenden und wir sind die Guten und dann alle auf den Tisch klopfen, dann merkt man, denen geht's nicht um die Sache. Die haben so die Schere im Kopf, keine Ahnung, was da passiert ist, aber es sind einfach dann die falschen Leute an der Aufklärungsarbeit da dran. Also das ist eigentlich Also wer sich da reinsetzt und sich dieses Schauspiel mal anguckt, ja, oder wer sich die Zeit nimmt, den Livestream zu sehen, der sieht das und fasst sich an den Kopf und sagt, entweder geht es hier um die Sache oder es geht jetzt so um Politik und AfD-Bashing und Brandmauern oder so.
Ja.
Aber es ist eigentlich Kindergarten.
Also ich bin voll bei dir und ich glaube, wenn man das mal schaffen könnte, eine Voraussetzung zu stellen, dass wenn du dort dich reinsetzt, dass du nichts mit Entscheiden zu tun gehabt hast bei der Corona, du keine Lobbyarbeit machst von den irgendwelchen Pharmakonzernen, du nicht irgendwo da noch was verdienst und du musst dich auf die Primärquellen konzentrieren und die lesen.
Und weißt du, man könnte sogar die KI mitlaufen lassen und wenn dann Herr Lauterbach dies und das sagt, dann sagt die KI sofort, weicht deutlich ab von den zur Verfügung stehenden Primärquellen.
Ja.
Also wieso darf da so dreist Falschmeldung verbreitet werden? Wieso darf man so dreist abweichende Tatsachenbehauptungen machen, die mit den Primärquellen überhaupt nicht übereinstimmen? Und zwar auch im Untersuchungsausschuss in Dresden, da habe ich mich immer reingesetzt, wenn Herr Drosten da ausgesagt hat. Da war ganz deutliche Falschaussagen, die kamen danach auch zur Anzeige. Ja, zum Beispiel, ich habe nie Politik beraten oder ich habe nie für Impfpflicht oder für Schulschließung, ich weiß jetzt nicht mehr, was im Einzelnen war, ganz klar zu belegen als Falschaussage. Und dann wurden aber diese Strafanzeigen eingestellt. Man sagt, es ist doch ein Untersuchungsausschuss. Wieso kann der hier sowas
Ja.
erzählen? Das haut irgendwie alles noch nicht hin.
Nein. Gut, aber ich finde toll, war dein Optimismus. Ich befürchte, dass die sogenannten Politiker, die auch was zu sagen haben, nicht wirklich fürs Volk, für die Bevölkerung einsteht. Das ist meine Befürchtung. Und deshalb wird es wahrscheinlich schwierig werden. Ich glaube, wir brauchen einen kompletten Systemwechsel. Ich halte nichts von Parteien. Die Parteien müssen alle weg und zwar in allen Ländern. Aber das ist. Vielleicht bin ich da naiv, weiß es nicht, aber Parteien werden früher oder später untergraben. Das ist einfach so. Und dann haben wir das gleiche Problem. Momentan ist die AfD anscheinend auf der Seite vom Volk. Ob sie das wirklich dann auch umsetzen, ist eine andere Geschichte. Ich wünsche es mir, aber das ist natürlich jetzt nicht die Thematik vom heutigen Abend. Aber es ist auch ein Thema, das man früher oder später mal anschauen muss, weil wir können lange Aufarbeitung machen, wir können noch 10 Jahre, 100 Jahre Videos machen. Wenn wir es nicht schaffen, das irgendwie in die Exekutive zu bringen, dass es auch umgesetzt wird, dann haben wir einen schweren Stand.
Ja, also ich weiß nicht, das ist mir alles zu groß, da kann ich jetzt nicht mitgehen oder Widerspruch, aber ich nehme erstmal das, was ich habe und ich freue mich, also ich bin ja Brandenburger, ich habe es nicht weit bis nach Potsdam, ich freue mich, dass da solche konstruktive Arbeit möglich ist, dass das gehört wird. Ich kann meine Vorschläge mit einbringen, ich werde sehen, ob das jetzt auch umgesetzt wird, ja, und es ist ja ein methodisch einfacher Vorschlag. Also, ich bin da optimistisch. Also es ist ja ganz klar, wie so eine Aufarbeitung laufen muss. Ich
Ja.
habe es versucht zu beschreiben und wir werden immer wieder dahin gehen und das fordern. Und ich glaube, jede Partei, im Moment haben wir dieses Parteiensystem, jede Partei, die sich dem annimmt und das ingenieursmäßig jetzt macht, also diese Aufarbeitungswand, die ich vorhin beschrieben habe, ich habe es ja ganz klein erstmal angefangen zu skizzieren. Also jede Partei, die jetzt für so eine Aufarbeitungswand plädiert oder das macht, er kann damit nur Stimmen gewinnen. Wir müssen mal eine eigene Partei gründen und das
Der
vorantreiben. Das ist doch, ja, genau.
Goldstandardpartei. Ja, Marcel, es macht wie immer Spaß mit dir. Ich bin auch sehr froh, dass es Menschen wie dich gibt, weil du strahlst diesen Optimismus aus. Du setzt dich auch ein. Du willst wirklich nach vorne gehen. Das ist das Gleiche mit Tom Lausen. Und das ist auch schön zu sehen. Das gibt auch Hoffnung. Also ich bin in dem Sinne nicht pessimistisch. Ich sage einfach, ich bin vielleicht ein Realist, sage es mal so. Ich versuche natürlich auch, sonst hätte ich das Ganze auch schon sein lassen. Ich bin jetzt auch irgendwo bald 4.500 Sendungen, da hätte ich früher den Battle hingeschmissen. Von dem her alles gut. Aber ich bin natürlich froh, dass wir da trotzdem ein bisschen weiterkommen und das Ganze ein bisschen auflockern. Tom hat es gestern beschrieben, es ist nicht die Menschen oder die da verantwortlich sind, in die Enge zu treiben, sondern es ist wie ein Puzzle. Und viele Teile sind noch nicht umgedreht. Und jetzt versuchen wir, diese Teile umzudrehen, und irgendwann mal siehst du das ganze Bild und dann kann man nicht mehr wegschauen. Ich finde diese Beschreibung recht passend, weil dann kann auch ein Lauterbach nicht sagen, nein, das stimmt nicht. Dann sage ich, Moment, da ist das Bild, bitte schauen Sie hin. Und sonst können wir Ihnen das gerne zu Hause aufhängen. Wenn Sie länger brauchen, ist das auch kein Problem. Aber auch Sie werden das schaffen, zu verstehen, dass Sie da einiges an Mist rausgelassen haben. Aber ja, gucken wir mal.
Gefällt mir gut das Bild. Wir machen da einfach weiter und nebenher vergessen wir nicht auch noch schön zu leben.
Das ist sehr wichtig. Vergesst nicht auch die Familie, die Menschen, die ihr gerne habt, immer wieder in den Arm zu nehmen, rauszugehen. Jetzt haben wir noch schönes Wetter. Solange wir haben noch Meinungsfreiheit, wir können noch uns bewegen, wie wir wollen. Und das lassen wir uns auch hoffentlich nicht wegnehmen. Marcel, ich kann einfach nur Danke sagen für deine tolle Arbeit, macht riesig Spaß mit dir. Wir werden sicher in Kontakt bleiben. Ich werde dich später noch kontaktieren wegen den Geschichten mit den verschiedenen Kommissionen. Ich glaube, da können wir uns zuarbeiten. Vielleicht machen wir eine Brücke auch zu Barucke. Das wäre auch gut. Ich habe nichts dagegen. Im Gegenteil, ich möchte, dass die verschiedenen komischen Geschichten, die da waren, dass man die aus dem Weg räumen kann und sagen, hey, Schwamm drüber, lass uns zusammenarbeiten. Das wäre mein Wunsch. Weil da gibt es so viele komischen Sachen, die braucht kein Mensch. Die haben es geschafft, uns zu spalten, auch in der Bewegung. Und das sollten wir nicht zulassen. Also von dem her, wenn du da vielleicht vermitteln kannst, sehr, sehr gerne. Da ein kleiner Schritt in die Richtung wäre sicher gut. Marcel, bis bald, würde ich sagen. Schlusswort gehört dir. Und ich sage schon mal Danke.
Ja, ich möchte dir danken für deine Arbeit. Das ist toll. Ich bin ein treuer Zuschauer, wenn du mit Tom im Auto nach der Kommission. Das finde ich einfach super, weil dann ist es noch frisch, das ist authentisch, es ist transparent. Ich habe mir überlegt, wo gibt's eigentlich solche Sendungen von den anderen Mitgliedern? Wo ist denn Frau Hoppermann nach der Sitzung? Was hat sie eigentlich für Gedanken? Ja, was? Das sehe ich irgendwie nicht. Also es ist so ehrlich, es ist so transparent, wie wir hier arbeiten und das von Anfang an. Und das ist eine tolle Community, die sich da gefunden hat. Wir sind ja irgendwie alle miteinander vernetzt. Also ich bin da sehr dankbar, dass es euch alle gibt und mein Leben hat dadurch nur an Qualität gewonnen. Es ist wirklich schön. Machen wir so weiter.
Gutes Schlusswort. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald.
Tschüss,
Tschüss. Ciao,
Roger.
ciao. Ja, was für ein sympathischer Mensch. Und ich kann nur sagen, die Kinder können stolz auf ihren Vater sein, dass er sich so einsetzt. Und ich bin auch überzeugt, dass er dieses Standing den Kindern auch weitergibt, weil solchen Nachwuchs brauchen wir, um auch etwas zu verändern und nicht diese, ja, was soll ich sagen, LBTGQ mit 72 Geschlechtern, tut mir leid, aber mit dem kann ich nichts anfangen. Das ist auch ein Programm von diesem System, wo sie auch versuchen, die Menschen zu spalten, zu irritieren und einfach auch entsprechend schwach zu machen. Und deshalb halte ich nichts davon. Es geht immer um Teile und Herrsche und Brot und Spiele. Die Weltmeisterschaft kommt sehr bald und da wisst ihr wieder, was ich davon halte. Geht immer nur um Ablenkung. Das gleiche am 1. April mit der Mondgeschichte, mit Artemis, wo wieder das heißt, lasst euch nicht verarschen. So, das war ein tolles Gespräch. Ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen. Wenn ihr es gefallen habt, bitte teilt das Gespräch. Es geht einfach um Reichweite. Wir sind in unserer Bewegung einfach kleine Lichter, aber wir werden auch immer größer. Wir haben nicht ein Milliardenbudget. Die meisten machen das ehrenamtlich oder auf Spendenbasis. Also deshalb großes Dankeschön und ich würde sagen, denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye.